So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Composition Podcasts See You People. Mein Name ist Thomas Heber und ich habe heute wieder die Ehre, einen Menschen zu interviewen zu dürfen, der im Composition nicht nur als eins von vielen, vielen Mitgliedern oder Menschen bei Mitgliedern herumspringt, sondern der auch so ein bisschen heraussticht, weil er über seine eigentlichen Aufgaben, die ihn sicherlich nicht langweilen, auch ein bisschen Ehrenamt bei uns im Composition United begleitet. Das war der Grund der Einladung. Aber bevor wir dahin kommen, möchte ich ihn erstmal begrüßen. Hallo, Herr Professor Hausmann. Grüße Sie.
Ja, hallo, Herr Dr. Heber.
Hallo. Gut, das Förmliche lassen wir jetzt weg, Herr Hausmann. Schön, dass Sie da sind. Also, der Hausmann ist aktuell, machen wir mal erst aktuell, technisch-wissenschaftlicher Direktor beim Leibniz-Institut für Verbundwerkstoffe in Kaiserslautern, beim Leibniz IVW sozusagen, unseren Mitglied. Herr Hausmann, wir beide haben uns kennengelernt, aber schon viel früher. Da waren Sie noch am DLR in Köln, weiß ich, ne? Sie müssen jetzt nicht gleich Ja sagen. Ich weiß, Sie
Doch,
wissen das.
stimmt aber.
Genau. Ich gehe mal ein Stückchen weiter zurück noch. Das, was ich nicht kenne, ist, Sie sind auch Maschinenbauer, studierter Maschinenbauer an der Universität Kaiserslautern tatsächlich. Ne? Also sind wieder zurück sozusagen zu den Wurzeln der Ausbildung, was den Ort angeht. Haben promoviert später an der RWTH Aachen. Darf ich fragen, beim Maschinenbau, welche Vertiefung das ist oder einfach nur Maschinenbau? Kann man Maschinenbau als Maschinenbau?
Nee, das war schon Maschinenbau, Vertiefung, Werkstoffe hieß es damals. Wobei davor war ich ja noch zum Vordiplom in Darmstadt und bin dann extra von Darmstadt nach Kaiserslautern gewechselt, weil man eben hier
Ah.
Werkstoffe, Schrägstrich, Verbundwerkstoffe machen konnte.
Ach so, Sie haben quasi das Vordiplom in Darmstadt gemacht, was ja auch keine schlechte
Genau.
Adresse ist, und dann in Kaiserslautern zu den Werkstoffen. Das ist ein bisschen wie bei mir. Ich wollte immer was mit Automobil in der Vertiefung machen in Dresden und habe dann gesehen, dass es diese schöne Studienrichtung Leichtbau gibt und deswegen habe ich die dann eingeschlagen. Aber über mich reden wir ja heute nicht. Okay. Sie sind dann zunächst auch bei der, ja, in der Industrie gelandet, bei einer Ausgründung von Kaiserslautern als Entwicklungsingenieur der Komat GmbH, die man heute als Zirkom kennt. Dann haben Sie diverse wissenschaftliche Punkte Ihrer Laufbahn durchlaufen, überspringe ich jetzt mal kurz. DLR hat man schon gesagt, bis Sie dann schließlich als Universitätsprofessor Leichtbau mit Verbundwerkstoffen 2014 im Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik der TU Kaiserslautern, was ist denn RP? Ach ja,
Ja,
Rheinland-Pfälzische wahrscheinlich,
genau,
Technische
das haben wir seit
Universität
2 Jahren.
Kaiserslautern, ist es offiziell, genau. Und parallel technisch-wissenschaftlicher Direktor für Bauteilentwicklung sowie Kompetenzfeldleiter Ermüdung und Lebensdaueranalyse am Leibniz-Institut für Verbundwerkstoffe in Kaiserslautern gelandet sind. War das soweit richtig?
Exakt, auch wenn es etwas sperrig alles klingt, aber so sollte es stimmen. Ja.
Genau, die Frage, bevor wir jetzt zu den Sachen kommen, was Sie nebenbei noch im CU machen, technisch-wissenschaftlicher Direktor Bauteilentwicklung, kann ich mir groben vorstellen. Ermüdung und Lebensdaueranalyse, da geht es sicherlich um die Werkstoffe. Und nicht um die eigene Ermüdung, könnten wir auch gleich noch drauf kommen. Aber wie kriegt man denn, also wenn jetzt so von vornherein, wie kriegt man alles unter einen Hut, wenn Sie parallel gleichzeitig Universitätsprofessor sind und Leichtbau mit Verbundwerkstoffen sozusagen an der Lehre betreuen? Ist das dann so ein, wenn ich das ketzerisch fragen darf, Sie sind ja haben ja einen Fulltime-Job, habe ich das Gefühl. Ist das dann so ein Professor, der nur auf der Agenda steht oder halten Sie wirklich auch selber die Vorlesungen?
Ja, gut, um den Professorentitel zu behalten, muss man
Muss man.
natürlich auch irgendwas erbringen und das sind genau die Vorlesungen. Da gibt es mit der Universität einen Kooperationsvertrag, der das genau regelt. Ich bin berufen an die Universität und von da aus beurlaubt worden, ohne Bezüge, also kriege kein Geld von der Uni. Halt aber trotzdem für die Studierenden in jedem Semester 2 Semesterwochenstunden Vorlesung im Winter zur Berechnung von Verbundwerkstoffen und im Sommer zum Thema Leichtbau. Genau, beurlaubt ohne Bezüge, eben um dann dem zweiten Job, dann dem technisch-wissenschaftlichen Direktor Bauteilentwicklung nachzukommen. Das ist ja eigentlich Abteilungsleitung, würde man normal sagen, weil wir nennen es ja auch
Okay.
Abteilung Bauteilentwicklung. Und genau, und innerhalb dieser Abteilung ist das Ganze dann nochmal unterteilt nach Kompetenzfeldern. Haben wir insgesamt drei Kompetenzfelder und eins der Kompetenzfelder da drin ist dann die Ermüdung und Lebensdaueranalyse, die ich selbst auch leite.
Wie viel Abteilung gibt es am IVW, wenn du jetzt
Im
von der
Moment noch
Hierarchie quasi sprichst?
vier.
Von der...
Ja, im
okay.
Moment vier. Das ist
Okay.
ab nächste Woche fünf. Das wird sich ändern.
Oh, da
Genau,
kommt
ist
bestimmt
alles im
sowas wie
Fluss
Nachhaltigkeit
als,
dazu oder so, ne?
ja, ja, nee, Nachhaltigkeit haben wir ja als Kompetenzfeld auch.
So.
Nee, das, die Idee der Kompetenzfelder, nein, der Programmbereiche ist, oder wie es jetzt heißt, das sind eigentlich die Abteilungen. Also die Idee der Abteilung ist, dass wir die ganze Prozesskette abbilden. Dort fangen wir an mit den Materialwissenschaften, was der Kollege Wetzel hier leitet, und mit den Materialien, die es dort gibt, bauen wir die. Oder entwickeln wir die Bauteile, das ist dann mein Bereich der Bauteilentwicklung. Die müssen natürlich danach auch gefertigt werden. Das macht dann die Verarbeitungstechnik vom Thomas Neumeier. Und das Ganze kann dann noch
Ah ja.
digitalisiert umspannt werden, was aktuell der Andreas Gebhardt macht seit kurzem.
Mhm.
Und genau, was ich sagte, ab nächste Woche, da gehen wir noch einen Schritt weiter links in die Prozesskette rein, nämlich in die molekulare Chemie. Da
Oh, in
werden
die
wir noch
Richtung.
eine neue Professur, eine neue Kollegin zur technischen Polymerchemie bekommen, die aber dann mit einem
Ah.
etwas anderen Modell auch noch mit der Uni kooperiert. Die hat dann auch noch an der Uni einen kleinen Lehrstuhl. Ich habe an der Uni keine Mitarbeiter und auch keinen Lehrstuhl.
Und kein Gehalt habe ich jetzt gelernt. Also von
Genau.
daher hält sich jetzt dann der Neid in Grenzen, aber ich glaube,
Ja, gut, der
ab.
Vorteil, muss man ganz klar sagen, dieser Professur ist jetzt auch hier fürs Institut. Da haben wir ja im Moment drei Stück, da dass die Professoren darüber dann auch im Fachbereich dann studentische Arbeiten und Promotionen direkt betreuen können, also praktisch
Okay.
prüfungsberechtigt sind. Das ist so das Geben und Nehmen. Wir machen Vorlesungen, dafür haben wir Prüfungsrecht.
Das ist eine Win-Win-Situation, die leuchtet ein. Aber war das damals Zufall, dass die Professur gleichzeitig frei war? Letzte Frage zu dem Thema. Oder war die immer schon geknüpft, die Abteilungsleitung an die Professur, weil es da irgendwie so eine Kooperation schon gab?
Ja, das ist über den Kooperationsvertrag genauso definiert, dass nur
Okay.
der Abteilungsleitung direkt mit der Professur an der Uni koppelt ist.
Aber das ist doch schön. Das heißt, das IVW, was ja ein Leibniz-Institut jetzt ist, ich glaube, davor war es eine Tochterinstitut von
Ja,
Rheinland-Pfalz direkt irgendwie, ne? Das ist
genau.
so, das im Hintergrund
Ja.
kooperiert sozusagen eng mit der Uni vor Ort. Wie viele Mitarbeiter, wenn wir noch eine Stufe höher gehen, hat das IVW im Umfang?
In Köpfen sind es um die 140 im Moment.
Okay, jetzt habe ich kurz überlegt, und
Ja, die
Füße?
Füße gehören, sind ungefähr doppelt so viel. Nee,
Nein.
ich sage in
Also,
Köpfen, weil in
ja, ich
Vollzeitäquivalenten sind
verstehe es
es,
schon.
gibt es ja auch die Angabe, da sind es um die 120.
Genau. Und dann kann man ja noch, ich kenn das, man kann ja auch die Studierenden, die so rumrennen, tatsächlich auch noch mitzählen als Köpfe. Da kommen noch mal 100 dazu, wenn man Glück hat. Also
Ja, das machen wir nicht, denn auch
in der
die Hiwis sind
Richtung.
da jetzt nicht eingerechnet.
Ja.
Dann.
Aber genau, also jetzt haben wir ein bisschen Werbung gemacht, auch für das IVW. Ich hoffe, das ist okay. Aber finde ich spannend, dass Sie quasi, weil ich komme ja von einem, ich sag mal, von einem Leichtbauinstitut, was bei Harz und Faser anfängt. Und darüber hinaus gibt es in Dresden, in meiner Ecke, ja dann auch ein Leibniz-Institut, was sich dann weiter links in der Kette mit beschäftigt, nämlich das Leibniz-Institut für Polymerforschung. Da gehen Sie sozusagen jetzt auch innerhalb der Gruppe ein Stückchen weiter in diese Richtung. Das ist spannend.
Ja, genau, wobei wir in der Richtung auch mehr Richtung, ja, nachwachsende, nachhaltige Rohstoffe gehen. In der Polymerchemie, das ist da das Hauptziel praktisch aus, ja, zum Beispiel Abfällen aus anderen Produktionsrouten dann Polymere zu synthetisieren.
Genau. An dieser Stelle kann man auch mal auf die Folge mit der Frau Dr. Güttler verweisen, die wir schon
Genau.
aufgezeichnet haben und die sich mit Biopolymeren zum Beispiel beschäftigt. Okay, super. Sie sind, Herr Hausmann, auch bei uns im Composites United ja Leiter der Arbeitsgruppe Composites Fatigue. Ne?
Ja.
Fatigue, das heißt, glaube ich, Versagen. Das können wir gleich
Ja,
mal heraus. Vielleicht.
Ermüdung.
Ermüdung, Entschuldigung,
Ja,
nee,
genau.
ja,
Ja.
sehen Sie, peinlich, aber wir können es nicht rausschneiden. Ne? Genau. Die
Ja.
Ermüdung, ich wollte nämlich noch sagen, das ist ja bei ihm im Jobtitel schon drin gewesen, das Wort, aber jetzt ist es zu spät, um diese Kurve zu kriegen. Genau, wie heißt, genau, Ermüdung und Lebensdaueranalyse war das Kompetenzfeld. Genau. Von daher passt es
Ja,
ganz gut. Bevor wir da
genau.
gleich drauf eingehen, ganz kurz, Sie sind auch Organisator, Hauptorganisator der Tagung Hybrid Materials and Structures, die ist auch von der DGM, glaube ich. Ne?
Ja, genau.
Sie
Die
sind,
tagt im April
ja,
in
oh,
Noordwijk demnächst. Steht
machen wir
direkt vor
Werbung
der
für?
Tür. Ja.
Kann man Webseite, wie kann man die erreichen, die Tagung?
Ja, einfach Hybrid und DGM eingeben bei Google, dann dürfte es als erster
Okay,
Treffer erscheinen.
alles klar. Hybrid Materials and Structures, wer möchte im April? Wer das hier irgendwann im Dezember hört, der weiß auch nicht mehr, welches Jahr das aufgezeichnet wurde. Aber die ist ja jedes Jahr, ne? Und kann man da drauf gucken.
Ja, alle 2 Jahre.
Alle
Also
zwei
die
Jahre.
letzte war
Gut.
sogar 3 Jahre her. Da hat man immer eins
Aber
ausgesetzt.
sie findet regelmäßig statt.
Ja, ich hoffe in Zukunft auch, dass da die ja, Resonanz hoch bleibt.
Genau. Was ich noch sagen wollte, Sie haben natürlich zahlreiche weitere ehrenamtliche Tätigkeiten, auch als Wissenschaftler bei der DFG, als Gutachter und so weiter. Und was noch interessant ist in dem Zusammenhang mit der Tagung, vielleicht, Sie sind auch lange schon Leiter des DGM-Fachausschusses Hybride Werkstoffe und Strukturen. Da bin ich in säumiger Leser Ihrer E-Mails, also säumig insofern, weil ich die E-Mails noch lese, aber lange nicht mehr vorbeigekommen bin. Ich warte immer noch, bis es mal in meiner Region näher dran ist und es vom Kalender her passt, dann komme ich auch mal wieder vorbei. Aber da habe ich auch schon besucht. Das ist eine schöne Runde, die Sie da leiten. Genau. Wollte ich zu der was sagen? Die ist ja auch ein-, zweimal im Jahr oder einmal
Ja,
im Jahr.
genau. Wir tagen dann in der Regel so alle 9 Monate, das dann unterschiedlich 1 bis 2 Mal im Jahr ist.
Ja.
Wir wollen es jetzt etwas umstellen, dass wir vielleicht im Sommer, wenn das Wetter schön ist, vor Ort immer uns irgendwo treffen und im Winter, wenn es zu kalt ist, um rauszugehen, wir uns online treffen. So die Idee, die wir ab der nächsten Jahr umsetzen wollen. Da steht auch das nächste Meeting vor der Tür, vielleicht auch etwas näher bei Ihnen, nämlich im Mai dann in Wolfsburg treffen wir uns da. Es hat sich eine super Truppe dort etabliert auch, also so ein Kern, der immer wieder kommt, die auch regelmäßig über den Fortschritten in der eigenen Projekten berichten. Das macht richtig Spaß. Und zusätzlich kommen auch immer noch von außen neue dazu, die gleichzeitig dann auch wieder frischen Wind reinbringen und neue Projekte. Also es ist schon eine recht lebhafte Runde. Wer da Interesse hat, ist natürlich auch herzlich eingeladen, sich dort einzubringen, mal vorbeizuschauen.
Super. Also DGM-Fachausschuss Hybride Werkstoffe und Strukturen auch mal googeln. Findet man auch wahrscheinlich dann auf der DGM-Seite. Ne?
Ja, genau. Die haben in
Das
der
sind.
DGM-Seite gibt es da natürlich eine eigene Fachausschussseite. Ja.
Okay, sehr schön. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Kompositionalen, zu der
Gut, das
Arbeitsgruppe.
Wichtigste.
Was
Das
macht denn
Wichtigste.
das Spannendste? Nicht das
Ja,
Wichtigste für
spannend.
mich. Für mich das Spannende. Was macht denn die Composite-Fatigue? Arbeitsgruppe, beziehungsweise wofür steht denn dieses Thema? Sind das, wir hatten es im Vorgespräch schon viel der Begriff von Ihnen, nicht von mir, deswegen darf ich das sagen. Sind das nur Freaks, die da unterwegs sind? So verrückte Berechner, die sich da austauschen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Was für Themen kommen da auf den Tisch? Und haben Sie vielleicht, beziehungsweise was in der Vergangenheit für Themen auf den Tisch gekommen? Und haben Sie vielleicht Interesse, so eine zukünftige Runde einzuläuten, wo sie vielleicht noch Themen suchen. Das könnte man ja auch aufrufen. Ja.
Ja, gut, das ist ja das Erfrischende am Composite United, dass dort ja eine sehr gesunde Mixtur in der Regel da ist aus akademischen Teilnehmern und Teilnehmern aus der Industrie. Im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen, wo die Industriebeteiligung häufig recht niedrig ist. Das finde ich sehr gut, hat sich auch in der Arbeitsgruppe abgebildet. Themen dort drin, ja, es sind die Ermüdungsthemen, also es genau, weshalb ich das sage mit den Freaks, die ist halt schon ein ja, Nischenmarkt oder Nischenthema, aber durch die Industriebeteiligung sind es eben nicht nur Freaks, sondern auch bodenständige Teilnehmer, die wissen, worum es in der Praxis geht. Und Themen, die wir dort behandeln, sind halt das Verhalten der Werkstoffe über die Lebensdauer hinweg, bis zum Ermüdungsversagen am Ende, aber auch was, vor allem was bis dahin passiert. Die Fragen, was verursacht einen Ermüdungsbruch? Wie degradiert das Material mit der Zeit? Wie Wie sind die Einflüsse von verschiedenen Lasten, die auf Bauteile oder Materialien wirken und auch wie die einzelnen Komponenten, also Faser und Matrix, das Lebensdauerverhalten beeinflussen, all diese Dinge und viel experimentelle Arbeit, mikroanalytische Arbeit, also nicht nur Rechner. Die Rechner kommen dann ins Spiel, wenn eben aus diesen experimentellen Arbeiten dann auch ja, Modelle, Werkstoffmodelle abgeleitet werden oder numerische Modelle, die dann auch in Simulationen übertragen werden.
Ich wollte gerade fragen, weil das Thema Ermüdung, nicht Versagen, ich habe hier, was hatte ich, Fatigue mit Failure verwechselt, genau. Ist ja schon, ja, also experimentell kann man das natürlich schon immer beschreiben, beziehungsweise beobachten, noch viel länger. Ich weiß, ich habe ja noch eine Pobacke beim LZS, wo wir auch ein paar Ingenieure sind, die sich hier und da mit solchen Themen auch in der Tiefe beschäftigen. Wir hatten dort auch in der frühen Zeit der 2000er Jahre angefangen, mal so ein Wilhelm-Linienmodell zu entwickeln, zum Beispiel für, was jetzt auch nicht so üblich ist für Faserverbundwerkstoffe. Ist man da mittlerweile so weit, dass man solche Modelle, ich sag mal, in der Praxis einsetzen kann oder das tut oder lebt die Praxis vom Experiment?
Ja und nein, würde ich darauf antworten. Also zum einen gibt es Modelle, die funktionieren, mehr oder weniger gut, umso besser, je mehr experimentellen Aufwand man treibt. Aber das ist genau der Punkt. Also man kann sich vorstellen, dass es Mastermodelle gibt, die einsetzbar sind. Aber für den eigenen Werkstoff, den man dann am Ende verwendet, muss man dann doch wieder Versuche machen, um diese Modelle dann auch entsprechend mit Daten zu füttern. Also ohne Ermüdungsversuche kommt man mit diesen Modellen auch nicht zurecht. Das ist so der Knackpunkt. Und kleine Änderungen im Werkstoff verursachen dann oft große Änderungen auch im Ermüdungsverhalten.
Also es beruhigt mich, dass Sie auch wie alle nur mit Wasser kochen sozusagen. Hätten Sie jetzt gesagt, Sie kommen zukünftig ohne Experimente aus, ohne Werkstoffkenndaten und können von vornherein rechnerisch das Verhalten, auch noch das Ermüdungsverhalten vorhersagen, da hätte ich Bauklötze gestaunt. Ja, aber
Ja,
klar.
was aber, muss ich dazu sagen, eine große Herausforderung oder auch eins der Ziele unserer Arbeitsgruppe dort ist, dass wir den Versuchsaufwand möglichst reduzieren können. Weil ein Ermüdungsversuch kann durchaus auch mal einige Wochen laufen. Und wenn man
Ja,
das
klar.
Ganze dann noch statistisch absichern will mit ein paar Dutzend Proben, dann geht es schnell in die Jahre, die man beschäftigt ist. Deshalb versuchen wir da auch Versuchsmethoden zu entwickeln, mit denen man diesen Versuchsaufwand zeitlich deutlich reduzieren kann.
Und finanziell natürlich auch, ne? Also in der Regel ist
Klar.
ja so ein Rechner laufen lassen über Nacht billiger als ein Prüfstand.
Genau, das kommt hinzu, ja.
Und von daher, nee, das kenne ich, diese Themen, aber es ist immer wieder spannend, was da auch sozusagen nach und nach weitergeht. Wo fragen wir denn jetzt, in welche Richtung? Diese Arbeitsgruppe, die wird ja, da wird es jetzt den nächsten Termin geben, kann man noch nicht verraten, weil da noch eine Abstimmung ist, wird sich dann wieder regelmäßig treffen. Es gibt ja im Composites United noch ja, gute 40 weitere Arbeitsgruppen, die sich hier und da immer mal treffen, zu Themen austauschen. Das sind halt Netzwerkveranstaltungen, wo man sich fachlich austauscht, einfach nur Netzwerke oder halt auch konkrete Projekte miteinander kreiert. Sie hängen so ein bisschen mit dran an der Arbeitsgruppe strukturelle Integrität. Das hat man so gesprochen.
Genau.
Ne? Das ist auch so ein Begriff, wo der, ich sag mal, Nicht-Freak erstmal nicht sofort weiß, was, und wenn man jetzt den Composites-Hintergrund gerade gar nicht vor Augen hat, gar nicht weiß, worum es geht, können Sie da kurz erklären, was man unter strukturelle, also für mich als Laien oder durchschnittlichen Ingenieur, was man unter strukturelle Integrität versteht.
Ja, wenn man unter Integrität praktisch den Zusammenhalt versteht von einer Struktur, dann geht es bei der strukturellen Integrität eben darum, wie beispielsweise ein Bauteil belastet werden muss, bis es diese Integrität quasi verliert, also bis es versagt, in mehrere Teile zerbricht. Speziell in dieser Gruppe geht es jetzt aber dann nicht um das Versagen unter irgendwie normalen Lasten, sondern meist unter diesen sogenannten Impact-Lasten, zum Beispiel eben Vogelschlag, Eisschlag oder irgendwelche Teile, die irgendwo drauf fliegen. Und dann um die Frage, wie verhält sich der Werkstoff unter dieser Schlagwirkung, dieser Impact-Belastung und wie hoch kann die Einschlagenergie sein, bis das Bauteil dann versagt?
Okay, das klingt so ein bisschen nach Werkstoffquälerei, aber ich habe es verstanden.
Gut,
So klingt.
kaputt kriegen wir es immer irgendwie, ja.
Kaputt kriegt man es immer, genau. Was hält er denn aus, ist sozusagen die Frage. Nee, alles klar. Nee, schön, aber ich habe mir mal überlegt, strukturelle Integrität so als Titel klingt so, als wenn da nur immer Fachleute unterwegs werden. Manchmal glaube ich, man muss das ein bisschen netter, einladender formulieren, damit auch mal der ein oder andere aus der Industrie kommt, der das erst mal lernen will, das Thema. So ein bisschen, aber
Ja,
ja.
gut, das kann man in anderen Arbeitskreisen oder im Arbeitskreis ja nochmal
Ich
diskutieren, die Anregung. Könnte ich mal mitnehmen.
nein, ich müsste den Arbeitskreis mal besuchen, ist da bloß, ich stolper halt über diesen, also man weiß, was Integrität heißt, mit struktureller Integrität und so wie Sie es erklären, klingt es komplett logisch. Ne, und wenn ich es auf Anhieb aber irgendwo sehe auf dem Zettel und ich sage mal, ich bin als Mitglied ein ganz normaler Maschinenbauingenieur oder am Ende nur Vertriebsingenieur, hatte vielleicht nur so am Ende so ein Wirtschaftsingenieur vielleicht sogar im Studium, dann weiß ich ja gar nicht, ob ich zu der Veranstaltung aus vertrieblicher Sicht hingehen kann. Nein, lassen Sie sich nicht irritieren, natürlich. Kann man bei uns bei den Arbeitsgruppen, natürlich, wenn man wissen will, was es heißt, was es bedeutet, gibt es für jede Arbeitsgruppe ja eine Webseite. Und da stehen immer so ein paar Zeilen, was man denn sich darunter vorstellt. Und da kann jeder nachlesen. Von daher kann natürlich kein Titel jetzt hier über 10 Zeilen so lang sein, dass man das alles versteht. Und dass die Arbeitsgruppen immer mal wieder tagen, heißt ja auch, da ist Interesse an den Themen. Herr Hausmann, wir machen einen kleinen Bruch. Wie sind Sie denn überhaupt zum Thema Composites gekommen?
Oh, da müssen wir eigentlich sehr lange zurückgehen. Ich
Ja.
sage jetzt nicht wie lange, aber so in meiner Schulzeit schon, als
Oh.
ich ungefähr 12 Jahre alt war, habe ich meine ersten Laminierversuche gemacht. Und ja, eigentlich dadurch inspiriert, dass mein Vater sein Auto immer repariert hat mit Glasmatten und Polyester. Und dann hat er auch mal ein bisschen mit rumgebastelt und war dann ja auch über den Weg dann zum Flugmodellbau gekommen. Hat als Schüler dann auch schon viel experimentiert mit GFK-Flugmodellen. Kohlefaser konnte ich mir natürlich da noch nicht leisten als Schüler. Und später dann, genau als Ende der Schulzeit zuging, habe ich dann auch mich beschäftigt mit manueller Herstellung von Fahrradteilen. Also war erst mal so ein Scheibenrad für ein Fahrrad, was ich gebaut hatte. Und dann später während dem Studium hatte ich mich dann mit dem Bau von Fahrradrahmen befasst. Aus CFK ging es dann rum. Genau, war es erstmal, dass ich dann Kohlenstofffasern in die Hand bekam. Und über den Weg kam ich übrigens dann auch ans IVW zunächst als Praktikant, weil ich da anfragte, können wir denn nicht mal einen Fahrradrahmen mit thermoplastischer Matrix herstellen im Wickelverfahren? Da hat ich das IVW kontaktiert und
Krass.
kam da drüber hierher und dachte, boah, das ist ja cool da will ich bleiben und hat dann den Studienort gewechselt. Genau, und seitdem bin
Ah.
ich praktisch konstant bei den Composites geblieben.
Das heißt, auch im DLR war das ja, ging es ja um hybride Werkstoffe, also auch irgendwie Faserbundwerkstoffe, ne?
Ja, wobei das kam ja erst in der zweiten Hälfte dazu. Als ich im
Okay.
DLR angefangen hatte, war ich auch bei den Verbundwerkstoffen geblieben, hatte aber die Matrix mal gewechselt. Das war im Studium, da hatte ich schon oft den Gedanken, weil immer von der schlechten Querfestigkeit von UD-Verbunden die Rede war, man müsste doch eigentlich die Matrix mal ersetzen durch Metalle, dann kriegt man bessere Querfestigkeit hin. Und dann war da die Stelle im DLR ausgeschrieben zu Titan-Matrix-Verbundwerkstoffen und da fand ich das dann super interessant vom Thema her und kam dann dahin, habe dankenswerterweise die Stelle auch bekommen und mich dann viele Jahre eigentlich, ja, über 10 Jahre auch mit den Titan-Matrix-Verbundwerkstoffen beschäftigt. Und ja, nach ein paar Jahren, als dann der Institutsleiter wechselte dort, wollte dann dieses Thema der hybriden Materialkombination dann aufbringen, also
Okay.
Verbindung Verbundwerkstoff mit Metallen. Und die Themen hat dann dort noch mit aufgebaut.
Das ist wirklich spannend. Da muss ich jetzt doch noch ein bisschen fragen. Das Thema Titan im Verbundwerkstoff, wird das noch beforscht oder gibt es das schon in der Anwendung, vielleicht in der Raumfahrt oder sowas hier und da? Oder ist das einfach zu krass von der Werkstoffkombination, siehe elektrochemische Spannungsreihe oder wie auch immer? Oder
Nee,
gibt es da
nee.
solche Probleme nicht?
Das, also mechanisch ist das ein absolut klasse Werkstoff. Also
Ja.
kann, also die schon hervorragenden Eigenschaften vom Titan kann man durch die Zugabe von Siliziumkarbidfasern, sind das relativ dicke Filamente, kann man die
Okay.
Festigkeit und Steifigkeit nochmal verdoppeln, bei gleichzeitiger Reduktion der Dichte. Es gab auch mal kurz Anwendungen in der Formel 1, bis dann die Regularien geändert wurden, dass man es nicht mehr einsetzen durfte. Dann gab es auch einige prototypische Bauteile, vor allem in der militärischen Luftfahrt dort in Triebwerken. Dafür wurde es eigentlich auch hauptsächlich entwickelt. Gab auch ein paar Ideen für zivile Anwendungen, aber am Ende ist eigentlich immer am Preis gescheitert. Es kann sein,
Okay.
dass manche Teile jetzt noch sogar eingesetzt werden. Da gab es so Steuerung der Schubvektordüse da von den amerikanischen Kampfjets, die Steuerstangen, die dafür gemacht wurden. Dass die jetzt auch in Serie sind, das weiß ich nicht. Das unterliegt aber auch vieles der Geheimhaltung.
Aber es ist spannend, weil es ist ja, wie man schon sagt, es hat einfach nur seinen Platz für so bestimmte High-End-Anwendungen, ne? Es ist wahrscheinlich in jedem Fall auch, wenn man den Prozess und den Werkstoff und die Dauerfestigkeit die Lebensdauer, sag ich mal, im Griff hat, ist es ja trotzdem nie billig, sowas herzustellen. Ich
Ja,
weiß
also.
gar nicht, wir haben in Dresden immer viel hatten extra einen Autoklaven dafür, gibt es immer noch, glaube ich, wo man unter Schutzgas mit flüssigem Aluminium oder auch Magnesium Kohlenstofffasern infiltriert hat. Ne?
Ja.
Und da war halt das Thema Kontaktkorrosion am Ende neben der wirtschaftlichen Aspekte dann auch mal ein riesengroßes Thema
Ja,
am Ende. Ja.
das Problem bei Aluminium und Magnesium, klar. Das
Genau,
Problem hat
ne? Und
Titan nicht, das relativ
da haben Sie jetzt gemerkt,
korrosionsunempfindlich.
da habe ich kein Vorwissen, hätte ich jetzt genauso eingeschätzt, aber da ist Titan dann halt ein bisschen besser. Aber ist von vornherein halt schon auch als Werkstoff teurer.
Ja, da können wir aber auch zu dem Nachteil kommen vom Titan. Es ist dafür
Ja.
umso reaktiver, wenn es schmelzflüssig ist. Und das ist dann
Okay.
eben genau das Problem der Faserverstärkung. Sie können die Fasern nicht schmelzflüssig infiltrieren. Dann werden die Fasern nämlich komplett zu Titan, Carbiden und Siliziden wegreagieren und sie haben keine mehr.
Ah.
Das heißt, man muss sich da
Also hilft auch kein
Fertigungsverfahren
Schutzgas mehr dann.
überlegen, die dann
Ja.
rein in der Feststoffroute laufen, weit unterhalb der Schmelztemperatur vom Titan. Das macht es so teuer und aufwendig. Und
Ah, da wird die Faser reingeknetet.
ja, so ungefähr fast, ja, genau. Ja.
Okay. Ja, war spannend. Okay, danke für diesen Abstecher. Das war auf alle Fälle spannend. Jetzt haben wir die Vergangenheit auch ein bisschen schon beleuchtet. Jetzt kommen wir mal aktuell in die Gegenwart. Gibt es aktuelle Themen, die Sie umtreiben am IVW? Vielleicht auch einen Aufruf? Sie hatten im Vorfeld was angedeutet. Womit beschäftigen Sie sich jetzt? Was ist so Alltag? Was, über
Ja,
was Sie natürlich auch reden dürfen, ne?
gut, klar, so muss auch ein einzelner Tiefprojekt reingehen, fehlt uns sowieso die Zeit, denke ich.
Genau.
Aber wo wir bei dem Thema Ermüdung ja schon waren, das ist ja irgendwie so der rote Faden des Ganzen. Die vielleicht kurz erklärt noch die Motivation des Ganzen, weshalb die Kenntnis auch der Ermüdungsfestigkeit so wichtig ist. Weil wenn wir das Ermüdungsverhalten oder Lebensdauerverhalten allgemeiner gesagt von einem Material nicht kennen, dann neigt der Ingenieur oder die Ingenieurin dazu, das ganze Bauteil entsprechend mit Sicherheitsfaktoren zu versehen, überzudimensionieren. Und das widerspricht natürlich dem Leichtbaugedanken. Und das ist der eine Punkt, dann sind wir auf der sicheren Seite, dann gegen Leichtbau, aber gleichzeitig haben wir auch zu viel Material eingebracht. Das widerspricht auch den Kostenaspekten und auch den Nachhaltigkeitsaspekten. Wenn wir allerdings die Sicherheit entsprechend reduzieren, dann laufen wir natürlich Gefahr, dass das Bauteil vorzeitig versagt und wir schlimmstenfalls irgendwie Menschenleben oder so in Gefahr bringen, wenn irgendwie auch sicherheitskritische Bauteile versagen. Das heißt, wir müssen das Ermüdungsverhalten schon recht gut kennen, damit wir dann ein Bauteil so auslegen können, dass es während der Lebensdauer sicher betrieben werden kann, einerseits, aber andererseits eben auch nicht zu schwer wird und am Ende auch zu viel Ressourcen dann verbraucht. Das ist so die Motivation dafür. Genau, das andere Thema, was ich ein bisschen angedeutet habe, ist jetzt außerhalb vom Fachlichen jetzt eher so der Appell vielleicht an die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer, die es vielleicht auch gibt, vielleicht nicht so viele, aber trotz allem,
Wir arbeiten dran.
wer noch zur Schule geht, sollte schauen, wo sind die eigenen Interessen und wofür brennt quasi das eigene Feuer und wofür man sich begeistert lässt und danach gehen und entsprechend auch sein Studium wählt und nicht danach, was gerade die Wirtschaftszahlen sagen, wenn irgendwie gerade in Nachrichten kommt, der so und so viel der Automobilzulieferer macht gerade wieder zu und entlässt Leute. Das sollte man sich nicht für die Studienwahl beeinflussen lassen, sondern durchaus ein Ingenieurstudium anstreben, weil man muss ja auch klar machen, man ist in 5 bis 6 Jahren erst fertig mit dem Studium. Und dann sieht die Welt schon wieder anders aus.
Die
Und
Historie hat
das
immer
war
gezeigt.
zu dem Thema, was einen so antreibt und umtreibt. Das ist eben
Genau.
genau der Punkt, dass wir ja natürlich stark nach Nachwuchs suchen. Und in der Hinsicht vielleicht noch ein zweiter Appell an diejenigen, die dann doch für ein Studium entschieden haben, vor allem Ingenieursstudium, dann sind die ersten Semester oft sehr hart. Viele sind sehr demotiviert, fragen, wozu lerne ich das überhaupt alles? Und alles ist so schwierig und theoretisch. Fast jeder macht irgendwie so eine Krise mal durch. Und wer in so einer Krise steckt, sollte sich dann vielleicht außerhalb vom Studium noch was suchen, wo man sein Wissen auch anwenden kann und direkt einbringen kann. Irgendwie in einem Hobby, Arbeitsgruppen, Formula Student gibt es ja oder die Ackerfleaks an manchen Standort, so dass man dann auch direkt sieht, wofür man die Sachen eigentlich lernt. Und das motiviert ungemein. Hatte ich auch selber gelernt da in meinem Studium, sonst hätte ich es auch fast abgebrochen am zweiten Semester, weil es eben so abgehoben theoretisch war.
Der Anfang, ich erinnere mich auch noch ans Grundstudium. Also es ist ein schöner Appell auf alle Fälle. Nicht jeder ist ja mit der Begeisterung, sein eigenes Fahrrad zu laminieren, sozusagen in der Schule schon groß geworden, wie der Herr Hausmann. Und tatsächlich ist es so, dass es, darf ich auch berichten, wie man das Grundstudium einmal geschafft hat, beziehungsweise sich parallel schon mal in der späteren Vertiefung dann auch was Praktisches sucht. Dann hat man da auch mehr Verständnis, warum man das macht. Und es macht dann auch zunehmend Spaß, auf alle Fälle. Nee, ist ein schöner Appell. Vielleicht können wir diese Folge mal irgendwie über TikTok teilen, dass das auch jemand hört, wenn nicht nur Spotify und andere. Vielen, vielen Dank dafür. Und gerade auch dieses Thema, sich nicht von der aktuellen Lage beeindrucken lassen. Also gerade nicht. Die Erfahrung zeigt der letzten Jahrzehnte, wer antizyklisch die Sache angeht, hat am Ende die Nase vorn. Ne,
Ja.
weil ja, zu viele Leute, also ich gehe fest davon aus, in 6, 7 Jahren, da gibt es einfach zu viele auf dem Markt, die das mit der KI können oder wie auch immer. Aber nur 10% davon haben halt die Chance auf einen guten Job. Also macht lieber was Handfestes.
Genau, und am
Okay.
besten macht was euch Spaß macht, dann habt ihr mindestens den Spaß dabei und ihr seid auch gut da
Genau.
drin,
Genau.
wenn es Spaß
Wunderbar.
macht.
Sehr schön. Spaß, gut da drin sein. Jetzt sind wir schon in der Zukunft gelandet. Wie viel Spaß wird uns denn, ich sag mal, im Groben und Ganzen die Ermüdungsforschung rund um das Thema Composites bringen in der Zukunft? Wenn Sie jetzt in die Glaskugel gucken dürfen, Herr Hausmann, ne? Sind denn die Flugzeuge in Zukunft ein Drittel leichter allein durch weniger Sicherheitsfaktoren, weil man der Ermüdungsforschung vertraut?
Peter, das ist jetzt ein ganz heißes Thema, weil da die Flugzeugbauern schon so sagen, wir legen unsere Flugzeuge ermüdungsfest aus und sparen dadurch dann auch Wartungsintervalle, weil wir seltener nachgucken müssen, ob es irgendwo Risse gibt oder so. Das ist so aktuell die Philosophie im Flugzeugbau für die Verbundwerkstoffe. Die müsste man dann natürlich etwas aufbrechen und dann auch mal mit einem spitzen Bleistift nachrechnen, ob die Material- und Treibstoffersparnis dann auch vielleicht den erhöhten Wartungsintervallen gegengerechnet werden kann. Das ja, ist ein
Man
schwieriges
muss ja
Thema.
nicht
Ich denke,
bei
eher
dem Beispiel
interessant.
bleiben. Es gibt
Bitte?
ja andere Beispiele. Es gibt ja auch andere Beispiele, deswegen meine ich jetzt nicht.
Ja, ne, interessanter ist es wahrscheinlich eher in so im Fahrzeugbau. Da tut sich im Moment auch einiges, dass metallische Bauteile beispielsweise durch Spritzgussbauteile substituiert werden, die halt bisher aus Stahl gebaut wurden und wird dann jetzt im Spritzguss hergestellt. Gibt's ja schon Fahrwerksteile zum Teil. Die sind dann
Okay.
nicht nur leichter, sind auch korrosionsbeständiger und vor allem auch wesentlich günstiger herzustellen. Und da spielt Lebensdauer natürlich eine absolut große Rolle. Wir haben hohe Schwingspielzahlen und die Kenntnis über das Materialverhalten, besonders bei den kurzfaserverstärkten Spritzgussmaterialien, noch sehr gering, sodass da noch viel Forschungsbedarf besteht. Und ich denke, wenn man da mehr Erkenntnisse gewinnen kann, können wir da noch viel mehr Bauteile auch substituieren und dadurch wirklich auch im
Okay.
Fahrzeugbau leichter werden.
Ein toller Werkstoff, weil dann hat man in der Vergangenheit vor so Thermoplast in strukturellen Bauteilen im Auto, hat man immer vor diesem Kriechen so große Angst, ne? Dass dann so ein Fahrzeug, was 10 Jahre alt ist, irgendwie 3 Zentimeter weniger Bodenfreiheit hat am Ende, ja, das ist jetzt. Also ja, also da gibt es viele schöne Themen und es ist natürlich spannend zu sehen, wenn sich solche Strukturbauteile im Fahrzeug dort wirklich durchsetzen und nicht nur, ich sag mal, als Sitzschale, was wir kennen, wo es jetzt nicht ganz so schlimm ist, wenn sich das ein bisschen verformt über die Lebensdauer des Fahrzeuges. Ne? Da sitzt man halt ein bisschen anders, aber ansonsten, das Fahrzeug geht trotzdem noch. Wenn es wirklich in der Karosserie sozusagen ankommt oder an anderen Stellen sozusagen dort.
Genau,
Das.
wo Sie Griechen sagen,
Ja.
ist ein gutes Stichwort auch, weil das ist ja praktisch die andere Schiene des Langzeitverhaltens oder Lebensdauerverhaltens, dass die Bauteile durch Griechen versagen. Also für die Griechen nicht wissen, also Verformung unter einer dauernden Langzeitbelastung, wenn zum Beispiel was krumm wird mit der Zeit. Aber dem kann man ja umgehen, indem man das Ganze kombiniert, beispielsweise mit einem endlos faserverstärkten Einlegern oder so, dass man dann eben die Kriechverformung dadurch behindert. Also ich denke, die Kombination auch am Ende zwischen kontinuierlicher Faserverstärkung, Kurzfaserverstärkung hat noch ein Riesenpotenzial.
Das ist ein schönes Schlusswort, was den fachlichen Teil angeht. Nee, eins muss ich noch fragen. Eins muss ich noch fragen. Wie ist denn Ihre Meinung, Lebensdauervorhersage im Faserwundbereich bei Rücken und Ähnlichem? Hilft uns das? Vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt Ihr Gebiet ist, wo Sie auch unterwegs sind, ne? Aber im Bauwesen, da denkt man ja immer noch, es könnte ganz viel Carbonfasern oder Faserverbund, faserverstärkter Beton und so weiter eingesetzt werden zukünftig und wir brauchen da horrende Mengen. Aber so ein Bauwerk ist ja in der Regel wirklich auch sehr dynamisch belastet, ne? So in Dresden zum Beispiel, da mit ein bisschen Glück fällt es dann zwischen zwei dynamischen Belastungen ein, das Bauwerk, und nicht während der dynamischen Belastung und auch Beanspruchung. Ja, gibt's da auch so ein Bauchgefühl, dass wir uns mehr trauen? Ich sag mal, gibt ja schon einzelne, auch reine faserverstärkte Kunststoffbrücken, mehr solche Bauwerke zu akzeptieren, einzusetzen aufgrund besserer Berechnungen? Oder liegt es einfach nur an der Trägheit des Bauwesens und das ist ja alles schon gut?
Gut, da denke ich, grundsätzlich hat es da auch großes Potenzial, eben weil wir nicht das Problem der Korrosion haben, wie sonst bei der Stahlbewehrung, was dann irgendwann auch den Beton zum
Genau.
Platzen bringt. Das ist definitiv ein Vorteil, aber da sprechen Sie genau einen Punkt an. Großes Hemmnis dann auch im Bauwesen. Die wollen das halt quasi Lebensdauernachweis für 50 Jahre oder so haben, wenn eine Brücke gebaut wird. Und wie sollen wir
Oder
jetzt
können Sie ja
nachher quasi,
unterstützen dann demnächst?
ja,
Genau.
wie sollen wir jetzt nachweisen, dass in 50 Jahren das auch noch genauso gut aussieht wie heute. Das fehlt im Moment ja wahrscheinlich einfach die Prüfzeit, um nachzuweisen, dass die Anforderungen alle erfüllt werden können. Kann sich natürlich im Laufe der nächsten Jahre, Jahrzehnte dann ändern. Ich denke, an Berechnungsmethoden sollte es eigentlich nicht fehlen.
Gut, ich glaube, die ersten Brücken sind in der Anwendung. Die sind mit Sensoren bespickt. Ich glaube, irgendwann haben wir die Daten, ne? Und dann können, wenn mit einem vernünftigen Modell, wenn man das dann nachweist, dass man hier am Anfang einen Werkstoffkennwert bestimmt und dann das Modell damit füttert, dann kann man diese 50 Jahre hochrechnen. Also, ich denke, das wird noch spannend und wird schrittweise auch, wenn das Bauwesen verständlicherweise natürlich sehr zurückhaltend ist und immer erstmal auf das setzt, was immer schon funktioniert hat. Aber an gewisser Stelle brauchen wir dann auch was Neues. Und ich gebe zu, das, was hier in Dresden jetzt passiert ist, das hat nichts mit dem Konservativismus des Bauwesens zu tun, sondern einfach nur mit der öffentlichen Hand, die alles, was schon marode ist, noch länger und länger betreibt, bis es einfach nicht mehr geht. Ne? Das ist ein anderes Thema. Da kann man dem Bauwesen jetzt keine Schuld geben. Okay. Herr Hausmann, jetzt haben wir wieder überzogen, wie das immer so meine Art ist. Die 20 Minuten sind fast voll, wollte ich damit sagen. Ich fand das schon sehr nett. Ich möchte noch, ich fand es wunderbar, einfach auch mal wieder was von Ihnen zu erfahren. Möchte am Ende noch die schönen Fragen stellen. Warum sind Sie denn Mitglied im CIU und was mögen Sie besonders am Netzwerk?
Gut, das war
Haben
jetzt
Sie sich
vorhin schon
vorbereitet jetzt,
angedeutet.
ne?
Hatte, ja, nee, nee, ich hat, ja, ihr habt es ja im Prinzip eben schon gesagt bei der Arbeitsgruppe. Das Schöne ist wirklich die Balance zwischen Wissenschaft und Industrie, die dort ich für sehr ausgewogen finde und man auch sehr gut an, ja, praktisch verbundwerkstoffaffine Industriepartner auf dem Wege rankommt, die man sonst woanders nur sehr schwer trifft. Das ist
Sehr
vom
gut.
Netzwerk einfach fantastisch dort.
Danke nochmal für diesen Appell. Und wer jetzt Interesse hat, mit dem Professor Hausmann ein Projekt zu machen, ne, wer Lust hat, eben eine Brücke zu bauen, beim IVW auf den Hof zu stellen, mit Sensoren zu versehen und 50 Jahre lang Tests zu fahren, auch ein schönes Projekt, der kann sich jetzt direkt melden. Er ist da wirklich offen für die Zusammenarbeit mit der Industrie und das macht auch Spaß, wie man jetzt festgestellt hat. Er lebt für die Sache. Das ist das letzte Stichwort. Er lebt für die Sache. Wenn er jetzt gerade nicht für die Sache lebt, Herr Hausmann, woraus ziehen Sie Ihre Kraft? Wo findet man Sie da? Oder ist Ihre Freizeit nach wie vor gespickt mit Laminieren von Fahrradteilen im Keller?
Da bin ich bis wieder zurückgegangen, dass ich wieder Flugmodelle eher laminiere. Das kommt schon
Okay.
vor. Das ist eine Möglichkeit. Ansonsten befasse ich mich auch viel mit dem anderen Faserverbundwerkstoff, dem natürlich gewachsenen, nämlich dem Holz. Ja, ein kleines Waldgrundstück und Gartengrundstück, was natürlich entsprechende Pflege verlangt. Und dort, ja, komme ich dann den Naturfasern relativ nahe.
Können Sie mal
Insofern
ein
immer von
Beispiel?
Verbundwerkstoffen umgeben.
Sie bauen das Haus selber oder Sie bauen Vogelhäuschen? So irgendwas dazwischen? Oder was bauen
Nein,
Sie als
nee,
Haus?
nee, nee, eher um Grünpflege geht es und um Holz machen
Ach
zum
so.
Heizen und solche Dinge.
Ah, schwer. Ja, energetische Verwertung ist übrigens auch eine Verwertung im
Ja.
Kreislauf. Okay, sehr schön, super. Herr Hausmann, vielen, vielen Dank. Mir hat Spaß gemacht. Haben Sie noch, wollen Sie noch was loswerden?
Nee, statt.
Nö.
Ja, auch vielen Dank. War ein sehr unterhaltsames Gespräch. Und ja, wie ich schon gesagt, bei Fragen der Zuhörerschaft gerne kontaktieren. Können wir dann auch im direkten Dialog alles klären.
So machen wir
Danke.
das. Ich bedanke mich, wünsche noch eine gute Zeit und wir sehen uns demnächst im CU. Bis dahin.
Ja, tschüss.
Tschüss.